sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr die Bibel aufschlagt. Da gab es für mich jedenfalls immer früher einige Seiten, die haben mich nicht interessiert. Ich meine nicht das Inhaltsverzeichnis. Ich meine die letzten Seiten in der Bibel, die Landkarten. Dann habe ich da schon mal reingeguckt, um nachzuprüfen, wer wann wo gewesen ist. Nie. Ganz selten. Ganz, ganz selten. Irgendwie schien mir das unwichtig. Inzwischen bin ich da fast überall schon gewesen, jedenfalls in dem Bereich, den die biblischen Karten abdecken, und finde es ganz, ganz spannend. Zum Beispiel die Gemeinde in Antiochien. Die wird heute unsere Predigt stark unterstützen. Das hatte ich schon zigmal irgendwo gelesen in der Bibel und immer drüber weggelesen. Aber dann war ich einmal in Antiochien, in der sogenannten Petrusgrotte, und hatte dort eine Andacht gehalten. Aber bevor ich was zur Petrusgrotte sage, möchte ich euch mal mit hineinnehmen in diese außergewöhnliche Gemeinde. Eine Gemeinde, die relativ unbekannt ist, obwohl sie in den ersten 4 Jahrhunderten die prägende Gemeinde in der Weltchristenheit war. Wenn ihr denkt, das war Jerusalem, dann irrt ihr euch. Jerusalem war der Staat und prägend in den ersten Jahrzehnten. Dann wurde sie abgelöst durch Antiochien. Und die prägte dann die ersten 3 bis 4 Jahrhunderte und wurde dann auch wieder abgelöst von Rom. Also, ich stelle euch die Stadt vor. Es war die drittgrößte der damaligen Welt. Man konnte sie die Hauptstadt des Ostens nennen. Die damalige Welt bestand eigentlich aus den umliegenden Ländern des Mittelmeeres, im Westen die Großstadt Rom, im Süden die Großstadt Alexandria und im Osten die Großstadt Antiochia, Europa, Asien, Afrika. Die Lage ist, wenn ihr jetzt die Bibel dabei hättet, könntet ihr ganz schnell nachschlagen, ganz im äußersten nordöstlichen Zipfel des Mittelmeers. Heute ist davon nur noch ein Dorf übrig geblieben, ein schreckliches Begegnen mit der Wirklichkeit heute. Als ich dort zu Besuch war, war nichts mehr vom Glanz der alten Herrlichkeit. Es war finsterste Provinz. Die Kirchen waren alle weg. Und die Petrushöhle war wirklich eine Höhle. Denn Grotte, das klingt schon so etwas positiv. Aber es war einfach eine finstere Höhle. Eine nackte Glühbirne hing unter der Decke. Und als ich das erste Mal da war, war ich geschockt. Früher war das ganz anders. Da war Antiochien eine Weltstadt. Das kann man auch am Ausgrabungsfund belegen. Die Römer waren die Techniker der damaligen Zeit und haben überall ihre Spuren hinterlassen. Zum Beispiel Prachtalleen. In Jerusalem wurde mühsam ein Teil davon ausgegraben, unter der bewohnten Stadt. Und da sah man diese Prachtallee mit Säulen wie anderswo Chausseebäume. In Jerusalem ist diese Prachtallee circa 1 Kilometer lang. In Antiochien 7 Kilometer lang. Also das ist schon eine ganze Menge. Die Weltstadt Antiochien. Da gab es natürlich die sittliche Laxheit, wie es ist in der Großstadt. Und natürlich auch die Anonymität der Großstadt, wie heute. Aber ich lerne gerne von anderen. Und ich bin mir dafür nicht zu schade. Und ich lese und gucke, wie macht ihr das? Wie habt ihr das zu Beginn mit eurer Gemeinde gemacht? Wie ist das weitergegangen? Und ich finde das vollkommen in Ordnung, so dass wir auch so gucken dürfen. Denn das betrachte ich als Allgemeingut des Heiligen Geistes. Das ist bis heute so geblieben. Wenn ich mich an so manche Szenen erinnere, ich habe ganz, ganz viel von anderen übernommen. Und andere haben ganz, ganz viel von mir übernommen. Wir müssen voneinander lernen. Irgendwann jetzt in diesem Jahr war ich am Muttertag zur Verabschiedung eines befreundeten Pastors in der Althastiter Kirche. Und dort predigte er und predigte. Und ich dachte, wunderbar, klasse, die Predigt finde ich richtig gut. Und nachher beim Rausgehen sagte er, na, hast du dich erkannt? Ich sagte, nee, ja, das war deine Predigt. Ich habe mich nicht erkannt. Daraufhin fühlte er sich frei, in Zukunft von mir alles zu predigen. Viele von uns warten auf einen Aufbruch, einen Neuaufbruch in unserem Volk, auf Erweckung. Und ich gehöre dazu. Ich bete regelmäßig um Erweckung. Aber wie sieht das denn aus? Die meisten denken, Erweckung passiert sowieso nur auf dem Land. Da ist es noch besser als hier in der Stadt, in der Großstadt, das geistliche Substanz, da hält die Familie noch zusammen, da wirkt noch die soziale Kontrolle. Aber das Christentum hat sich über die Städte ausgebreitet. Jerusalem bis Rom und das neue Jerusalem, das uns in der Bibel versprochen ist, das ist auch eine Stadt, die Stadt Gottes. Im Reich Gottes gibt es keine Stadtflucht. Unsere Stadt für Jesus, Bremen für Jesus. Das soll nicht nur ein Wunsch sein, das ist auch ein Gebet, das ist auch ein Programm. Also lernen wir bei den ersten Christen. Und viele von uns denken ja heute, ich sitze und warte und falte die Hände und warte, dass dann irgendwie die Erweckung kommt. Ja, wie kommt sie denn? Gott handelt in dieser Welt immer mit Menschen. Gott hat auch auf dem Land gehandelt und ich will das überhaupt nicht in Frage stellen. Aber was passiert in der Großstadt? Gott ist Mensch geworden, um mit den Menschen zu handeln. Und Gott hat Menschen berufen, um in dieser Welt zu handeln. Und wenn also etwas neu werden soll, dann muss das durch Menschen passieren. Und nicht nur durch Sitzen und Warten. Mal gucken, es könnte ja vielleicht mal etwas passieren. Ich lese uns vor aus Apostelgeschichte 11, wie das die ersten Christen in Antiochien gemacht haben. Und da stehen wir vor Gottes Wort auf. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen aus Antiochia und redeten zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Herr, das ist mal wieder dein Wort, das so deutlich zu uns spricht. Und nun sprich du bitte zu uns und lass uns hören. Amen. Leidgeprüft und leidenschaftlich ist die Gesamtüberschrift. Und der erste Punkt heißt, die wahren Pioniere Gottes. Die wahren Pioniere Gottes. Bert Brecht hat einmal so schön geschrieben, in den Geschichtsbüchern lese ich, Friedrich der Große eroberte das und das. Hat denn Friedrich der Große das erobert oder waren das nicht seine Soldaten? Und dann lese ich weiter. Der Kaiser X erbaute den Turm. Hat den Kaiser X dort Hand angelegt oder waren das nicht seine Maurer und Architekten? Bernd Brecht meint also, wir nennen immer irgendwelche großen Namen und die haben damit eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Und die das Eigentliche getan haben, die kennt man nicht. So, und nun Antiochien. Wer sind denn die Gründer der Gemeinde? Welche Namen haben sie denn? Wir wissen es nicht. Wir wissen es auch nicht bei Rom und auch nicht in Alexandrien. Korinth, ja, das war Paulus. Philippus, ja, das war Paulus. Aber in den Weltstädten, da waren es unbekannte Pioniere Gottes, sozusagen die kleinen Leute unseres Gottes. Und in der Ewigkeit, bei Offenlegung der göttlichen Geschichtsschreibung, werden wir sie kennenlernen. Die und die, die waren es. Die kamen damals nach Antiochien. Die und die, die waren es, die damals in Bremen anfingen, um gläubige Pastoren zu beten zum Beispiel. Ich erinnere mich, meine Eltern erzählten aus ihrem Hauskreis, wie sie einen Hauskreis hatten in einem Haus in Gröbeling irgendwo und in der Etage unter ihnen wohnte ein Vikar der damaligen Kirche. Und dann hat der Hauskreis oben immer für den Vikar unten gebetet. Und irgendwann hat es auch geklappt, dann ist er zum Glauben gekommen. Das war Pastor Jochen Müller. Und der hat ja in Bremen doch eine große Rolle gespielt. Oder spielt sie nach wie vor durch das, was er angefangen hatte. Es geht also, es geht auch bei Pastoren. Aber es ist sehr schwierig, das gebe ich zu. Es ist mit das Schwierigste, für Pastoren zu beten, dass sie zum Glauben kommen. Aber es geht. Und wenn von mir überhaupt keine Rede mehr ist, und das wird ja irgendwann bald mal passieren, dann bleiben immer noch die, die da mal für mich gebetet haben. Die mit ihrem Gebet dazu beigetragen haben, dass ich das Reich Gottes mitbauen durfte. Also, weg mit allen Minderwertigkeitskomplexen. Weg von wegen, ich bin doch nur, und dann kommt irgendetwas hinterher. Ich bin doch nur eine Hausfrau. ich bin doch nur ein kleiner Mann. Wenn ich doch ein Professor wäre. Diese Leute, diese Nur-Leute, das waren die Begründer dieser berühmten Gemeinde in Antiochien. Also, unchristliche, nochmal, unchristliche Minderwertigkeitskomplexe beiseite packen. Und wenn du noch so sehr nur bist, dann bist du geeignet als Pionier Gottes an deinem Platz. So hat es angefangen, mit unbekannten Leuten. Die waren ja nicht einmal beauftragt. Und die Kirchenleitung in Jerusalem war ja nicht auf die glorreiche Idee gekommen, wir müssen eine Großstadtmission betreiben. Wir müssen Leute nach Antiochien schicken. Wie fangen wir es denn am besten an? Wir müssen eine Missionsstation da einrichten. Mal sehen, wen wir da hinschicken können. Das müssen besonders fähige Leute sein. Nein, die Kirchenleitung hat missionarisch geschlafen. Selbst die Apostel, die Hochberühmten, die verdienten Leute unseres Herrn. Jerusalem reichte denen. Und selbst als viele vertrieben wurden, haben sie nicht gesagt, die Missionsstrategie muss jetzt irgendwie mal auf die Beine gestellt werden. Die ging einfach ganz normal aus von den christlichen Leuten. Die wurden vertrieben und da, wo sie dann hingetrieben wurden, da waren sie wieder Christen und haben missioniert und das Evangelium weitergegeben. Mission, Evangelisation, Diakonie, die Ausbreitung der Gemeinde lebte von den vielen Unbekannten, die nicht offiziell von Kirchenleitungen beauftragt waren, Pastoren oder Missionsgremien ausgesandt wurden. Das waren Paulus-Typen. Paulus hatte im Galaterbrief gesagt, ich bin nicht von irgendwem ausgesandt. Christus hat mich gesandt. Das heißt nicht, ich brauche die ganze Gemeindeleitung nicht. Nein, das heißt, ich stehe Christus zur Verfügung, wo immer er mich hinschickt. Und warte nicht, bis mich irgendein Funktionär, bis mich irgendein christlicher Mensch anspricht und schickt, können Sie nicht mal da und dahin gehen, da ist eine wichtige Aufgabe. Das ist Jesus Christus, der hat mein Herz entzündet. Und nun will ich mal gucken, dass ich meinen Platz für meinen Herrn einnehmen darf. Paulus-Typ. Wenn ich höre, was in den neuen Bundesländern geschieht, wie das geschieht, ist ein Pastor und hat 16 Gemeinden, alles unabhängige Gemeinden mit Kirchenvorstand etc. Wie soll denn ein Mann das alles schaffen? Mein Vorschlag wäre, man nimmt mal 20 Pastoren, gläubige Pastoren, hier aus dem Westen meinetwegen, und tut sie zusammen an einen Ort, wo nichts los ist, einen ganzen Landstrich, um den abzudecken. Und dann machen sie dort Besuche, reden mit den Leuten, sie machen Hauskreise, halten Gottesdienste und haben Zeit für die Leute. Und nicht nur Verwaltung, sondern Zeit für die Leute. Als Hermann Traub, der vor kurzem verstorbene Pfarrer aus dem Süden, nach Berlin ging, um dort das CVM, Evangelisationszentrum, zu übernehmen, da sagte er, auch die roten Socken brauchen Jesus. Die roten Socken, tja. Auch Bremen braucht Jesus, natürlich. Und nun der zweite Punkt, leidensgeprüft und leidenschaftlich. Eins kennen wir von den Unbekannten, sie waren keine Abenteurer. Ganz bestimmt nicht. Sie waren Leute, die leidensgeprüft waren, die heimatvertrieben waren, nicht aus politischen Gründen, sondern aus Glaubensgründen. Und davon erleben wir ja zurzeit eine ganze, ganze Menge sehr, sehr schlimme Dinge. Wenn Mosul, eine Stadt, wo die Christen gelebt haben seit den Zeiten von Jesus, wenn es ja keinen Christen mehr gibt, wo sie alle vertrieben worden sind, dann ahnen wir, was sich da bewegt. Und wie der Satan auf dem Vormarsch ist. Das ist nicht der Satan, es sind satanische Kräfte, dämonische Kräfte, die dort wirken. Und ich habe gerade, bevor ich in den Gottesdienst hineinkam, gehört, wir werden in der Abkündigung das nochmal wieder aufnehmen, dass dort jetzt im Irak die Kinder geköpft werden, weil sie Christenkinder sind. Furchtbar, furchtbar. Das ist eine so grausame Nachricht, die mache ich eigentlich gar nicht in diesem Gottesdienstraum so weitergeben. Aber das Christentum geht oft bis aufs Blut. Und vieles kennen wir auch aus der eigenen Vergangenheit, auch in Deutschland oder Österreich, im deutschsprachigen Raum, wenn ich an die Salzburger denke, 17. Jahrhundert. Da heißt es, entweder ihr gebt eure Bibel ab oder ihr müsst Haus und Hof verlassen. Und da standen dann die Leute und sagten, was machen wir denn jetzt? Geben wir die Bibel ab? Es gab keine gedruckten Bibeln oder viel zu wenig damals. Oder sonst mussten sie Haus und Hof verlassen. Und dann haben sie Haus und Hof verlassen und sagten sich, Reichtum können wir vielleicht wieder gewinnen. Oder jedenfalls so viel, dass wir uns ernähren können. Aber ohne Bibel wollen wir nicht mehr leben. Ihr merkt, das ist uns eine so fremde Sprache geworden. Aber es ist der Ernst der Gemeinde Jesu. Jetzt haben wir Bibeln im Überfluss. Es ist der Ernst der Gemeinde von Jesus. Die Salzburger wurden vertrieben und wurden dann im Brandenburgischen wieder aufgenommen. Und heimatvertrieben aus Jerusalem verschlägt es einige in die Weltstadt Antiochien. Sie sagen nicht, wir haben einmal schlechte Erfahrungen mit einem offensiven Christsein gemacht, lass uns nun ein ruhiges, stilles Christenleben führen. Nein, viele leben ja so, auch in der Martinikirche. Ich weiß das. Die wissen auch, dass Erfahrungen aus Glauben auch etwas kosten können. Viele sind zu U-Boot-Christen und abgetaucht, tauchen nur zu bestimmten Gelegenheiten auf. Taufe, Trauung, Beerdigung, Weihnachten, Konfirmation. Aber die Jerusalemer Christen, die vertrieben wurden, die fingen in der neuen Heimat wieder genauso offensiv an, wie sie es in Jerusalem getan haben. Sie lebten ihren Glauben. Und das war nicht nur eine Phase, die sie mal gehabt haben, irgendwann mal in der Jugendzeit. Das haben sie alles wieder vergessen. Sie waren auch nicht wohltemperierte Christen, sondern aus der Leidensprüfung haben sie nicht gelernt, wir müssen jetzt etwas stiller sein. Lohnt sich das, um Christi willen so viel auf sich zu nehmen? Und hätten sie zurückgefragt, warum nicht? Schaut auf Jesus, unseren Herrn und Heiland. Hat der nicht alles auf sich genommen, um unseretwillen? Ist er dem Leiden ausgewichen? Und sein Tod, wir haben unsere Heimat verloren, nur Geld und Besitz, nur Geld und Besitz. Und Philipper 3 schreibt Paulus, ein großer Wunsch, verbunden mit der Kraft seiner Auferstehung und der Gemeinschaft seiner Leiden. Der Gemeinschaft seiner Leiden. Leiden. Durch Jesus ist das für die ersten Christen ein positives Wort. Leiden kostet keine Kraft, sondern Leiden gibt Kraft. Das ist ein starkes Wort, ich weiß das. Und daran müssen noch einige ein Leben lang kauen. Leiden gibt Kraft. Wenn ein Mitarbeiter umzieht in eine andere Stadt, dann werde ich immer ganz kribbelig. Ich habe so viele Mitarbeiter gesehen, die zogen in eine andere Stadt um und wie schwer haben die sich dann getan, in einer anderen Gemeinde Fuß zu fassen. Damals war das kein Problem. Neuer Wohnort, neue, andere Gemeinde, aber nach wie vor Mitarbeiter von Jesus Christus. Die Leidenschaft von Christus und für Christus hatte sie gepackt. Es war eine Herzensbekehrung, keine Kopfbekehrung. Und das Testament von Jesus hatte sich in ihr Herz eingegraben. Nicht nur ein paar ethische Anweisungen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Das Testament von Jesus hieß, mach zu Jüngern alle Völker. Und dann sagt Jesus, wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den will ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und weiter sagt er, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also auch mit der Bereitschaft zum Leid. Das fällt uns schwer in unserer Wohlstandsgesellschaft. Sehr schwer. Das Testament von Jesus ist die Leidenschaft zur Errettung von anderen Menschen. Leidensgeprüft und leidenschaftlich. Der dritte Punkt heißt, das Risiko einer multikulturellen Mission. Multikulturell. Früher wusste mit diesem Wort kaum einer was anzufangen. Heute ist uns das so im Sprachgebrauch eingefleischt, multikulturell. Da heißt es zunächst in Vers 19b, allein zu den Juden verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Mission bezieht sich in der Regel auf eine Gruppe. Eine, die ungefähr der Gruppe gleich ist, aus der ich komme. Da gibt es Ergebnisse in der Church Growth Untersuchung. also Gemeindewachstumsuntersuchungen. Nehmen wir ein Beispiel, die Jesus Freaks zum Beispiel. Das sind ganz gläubige Leute, aber wilde Gesellen. Die gehen bei uns überhaupt nicht klar. Allein die Sprache, die sprechen, wenn die dann beten, Jesus, du bist geil. Ja, meine Güte nochmal, da würden sich doch hier bei der Mehrzahl unserer Leute der Schlips aufrollen. Jüdische Christen haben auch zunächst unter Juden gearbeitet. Synagogen gab es überall. Paulus ging auch zunächst so vor. Aber dann steht hier in Vers 20, es waren einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen aus Antiochien und redeten zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Das heißt, in Antiochien gab es nicht nur eine jüdische Kolonie, sondern gab es auch eine große afrikanische Kolonie. Es gab Syrer in Mengen und die Christen sagten, wieso eigentlich nur den Juden und nicht den anderen auch und brachten die anderen mit in die Gemeinde. Noch bevor es Apostelkonzil gewesen ist, noch bevor die großen theologischen Auseinandersetzungen begonnen hatten, brachten sie die anderen einfach mit und die blieben dann, kamen zum Glauben. Und wenn dann einer von außen fragte, wie passt das denn zusammen? Lauter unterschiedliche Leute aus lauter unterschiedlichen Nationalitäten, dann sagten sie, ganz einfach, durch Jesus passt das zusammen. Durch Jesus. Denn der Wille von Jesus ist, dass alle Menschen eine neue Gemeinschaft bilden. Der Wille von Jesus ist, dass wir so verschieden, wie Gott uns geschaffen hat, zusammentun in der Anbetung Gottes. Jesus, der hat das eine große Ziel, biblisch gesprochen, dass unser Leben etwas ist zum Lobe Gottes. Und die verschiedenen Nationalitäten im Kindergarten, ganze Stadtteile, in den Schulen, 80% Ausländer, haben wir ja hier in Bremen solche Kindergärten mit 80% Ausländern. Was ist da zu tun? Jeder für sich? Nein, alle für Jesus. Aber dieses Modell will unsere Gesellschaft ja nicht. Man müsste ja selbst zu Jesus gehören. Natürlich kann jeder in einem Kindergarten aufgenommen werden, wenn da ein Platz ist. Aber klar ist auch, bei den Christen, in der christlichen Kirche, muss ein christlicher Kindergarten bleiben. Da muss auch drin sein, was draußen draufsteht. Da müssen biblische Geschichten angeboten werden, da muss eine Andacht in der Kirche sein und daran nehmen dann alle teil. Als ich dies irgendwann mal einem Kollegen nicht vorgeschlagen, sondern gesagt habe, da schlug er die Hände über den Kopf zusammen und sagt, das geht doch gar nicht, das ist doch eine religiöse Vergewaltigung. Da müssten wir doch auch Zeit nehmen, um den Kindern aus dem Koran vorzulesen. Müssen wir? Müssen wir? Überhaupt nicht. Wir sind Christen und das bekennen wir und bezeugen wir. Und wer mit uns leben will, muss sich daran gewöhnen, dass wir Christen sind und es so bleiben wollen. Wir sind für multikulturell, natürlich. Aber multikulturell geht nur aus Glauben. Nur aus Glauben. Wir freuen uns über jeden, der bei uns und mit uns ist, der mit uns Gottesdienst feiert. Jesus ist kein Nationalgott und Jesus ist ganz bestimmt nicht deutsch. Genauso wenig wie irgendwas anderes ist. Er ist kein Nationalgott. Er ist für alle Nationalitäten da. Für alle. Nochmal, das geht nur aus Glauben. Natürlich geht das nicht ohne Probleme. So ein bisschen kenne ich mich da auch aus. Wir hatten über viele Jahre eine iranische Gemeinde bei uns mit einem iranischen Pastoren. Ja, das ist eine ganz andere Mentalität, ein ganz anderes Temperament. Und da kamen natürlich Probleme auf, klar. Aber die Probleme sind dazu da, dass sie gelöst werden. Kein Nationalgott. Jesus ist für uns alle da. Die Römer hatten ihren Gott, Jupiter. Die Griechen hatten ihren Gott, Zeus. Und die Ägypter und. Aber Jesus ist kein jüdischer Nationalgott. Er ist der Weltenherrscher. Der Weltenherrscher. Also, wir müssen zurück zu der Schlichtheit und Gradlinigkeit der ersten Christen, auch wenn es schwierig ist. Er will seine Gemeinde bauen aus allen Farben, aus allen Rassen, aus allen Klassen. Ich will will barmherzig sein. Ich nehme ein Beispiel aus Holland. In Holland gibt es eine Missionsgesellschaft, die beschäftigt sich mit der Mission unter den Molukken. Und da kommen dann Leute in das Missionszentrum und lernen, wie man sich bei den Molukken in der fernen anderen Welt verhält, was man im Urwald macht, wie man mit Schlangenbissen umgeht und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist eine Straße weiter vom Missionszentrum, ein Viertel, da wohnen nur Molukken. Molukken, da wo sie hingehen wollen, die sind schon bei ihnen. Ja, da haben die dann zig Quadratkilometer, die sie sonst missionieren müssten, schon direkt bei sich zuhauf wohnen. Wer kümmert sich um die? Das ist nur eine Frage. Ich hoffe, dass sie das inzwischen verstanden haben und dort tun. Wenn ich auf unsere Allianzgemeinden blicke in Bremen, dann bin ich froh. Es gibt kaum eine Gemeinde, wo nicht mehrere andere Gemeinden mit dabei sind. Viele haben 2, 3, manche sogar 4 verschiedene Gemeinden. Das ist allerdings eine harte Belastung. Verschiedene Gemeinden. Wir haben ja auch verschiedene Gemeinden hier. Gott sei es gedankt. Und dann gibt es bei diesen Allianzgemeinden, die sich treffen, manchmal alle zusammentreffen, Armin sammelt alle die verschiedenen Gemeindeleiter und Gemeinden. Da gibt es koreanische Gemeinden, da gibt es philippinische Gemeinden, da gibt es arabische Gemeinden, russische Gemeinden, indonesische Gemeinden und. Es ist etwas Wunderbares, dass so viele verschiedene Christen zusammenkommen dürfen, aus so vielen unterschiedlichen Kulturen. Mir hat es immer großen Spaß gemacht, bei diesen Gottesdiensten dabei zu sein. Da ahnt man etwas von dem herrlichen Herrn und Heiland, der viel größer ist als unsere kleine Welt hier. Viel, viel größer. Und der ein Herz hat für alle Menschen, für jeden Einzelnen, wo man verschiedenen Gottesdienst feiern kann und trotzdem wissen kann, wir sind eine Gemeinde. Wir stehen zusammen vor unserem Herrn. Dazu kann ich nur Mut machen. Wir dürfen ja in viele Länder nicht mehr. Aber Gott, der Herr, der schickt uns die Leute hierher. Gott sei es gedankt. Und da dürfen wir nicht auf einmal Angst haben, wie benehme ich mich da, benehme ich mich auch richtig, darf ich einer Frau die Hand geben oder was auch immer, sondern da sind wir für die anderen da und mit den anderen da. Jesus macht frei. Er macht uns zu Leuten ohne Minderwertigkeitskomplexe. Er macht uns zu Leuten ohne Leidenscheu und Furcht, aber er macht uns leidenschaftlich. Und er macht uns zu Leuten ohne Berührungsängste. Jesus macht frei. Seine Liebe lässt uns ihn lieben und die Menschen, damit auch sie die Liebe Gottes erleben.